Es ist Montagmorgen. Sie wollen Rechnungen rausschicken, aber nichts geht mehr. Die Dateien lassen sich nicht öffnen. Das System streikt. Und irgendwo steht nur eine Nachricht, die klar macht, hier geht's gerade nicht weiter. Klingt nach großem Konzern, nach IT-Worst Case aus den Nachrichten. Lassen Sie uns ganz kurz ehrlich sein und einen kleinen Selbsttest machen. Gibt es bei Ihnen im Unternehmen Passwörter, die mehr als einmal verwendet werden? Werden Updates manchmal verschoben, weil einfach keine Zeit ist? Und gibt es Backups, von denen Sie hoffen, dass sie im Ernstfall schon funktionieren? Wenn Sie jetzt bei mindestens einer Sache innerlich genickt haben, sind Sie nicht allein. Und genau darum geht's heute. Herzlich willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand-Digitalzentrums Wertnetzwerke. Mein Name ist Martina Schellberg und wir sprechen heute darüber, warum Cybersecurity kein Luxusthema für Konzerne ist, sondern eine echte Überlebensfrage für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Gast heute ist Simon Kennerknecht, Netzwerkmanager bei der Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand. Er berät täglich kleine Betriebe und zeigt, wie man mit ganz einfachen Schritten die größten Risiken deutlich senken kann. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Hallo Martina, schön, dass ich da sein darf.
Simon, du arbeitest ja sehr viel mit kleinen Unternehmen, mit Handwerksbetrieben, Dienstleistern, Familienunternehmen. Was sind typische Sätze, die du von Geschäftsführungen hörst, wenn es um IT und Cybersicherheit geht und bei denen du dann innerlich denkst, da sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinschauen?
Ich würde sagen, den meisten Satz, den ich höre, ist, wir sind zu klein, um gehackt zu werden. Das ist wirklich der Standard und es ist nicht die Wahrheit. Es ist einfach so, dass inzwischen vor allem kleine Unternehmen und mittlere Unternehmen gehackt werden. Das Bundeskriminalamt hat kürzlich erst ihr Lagebild veröffentlicht und auch dort stand drin, dass 90% der digitalen Erpressungsangriffe, also diese Cyberangriffe, sich auch gegen kleine und mittelständische Unternehmen richten. Das heißt, das entspricht nicht der Realität und wird trotzdem so oft gesagt. Mhm. Und ich würde sagen, an zweiter Stelle kommt dann so ein Satz wie, bei uns läuft nicht so viel digital. Also viele Unternehmen sind sich gar nicht darüber bewusst, wie viel bei ihnen schon digitalisiert ist. Was auch gut ist, Digitalisierung ist per se nichts Schlechtes. Man muss nur auch darüber Bescheid wissen, was bei einem Unternehmen alles digital läuft. Und oft sind die Unternehmen dann überrascht, wenn sie merken, upsi, ich kann gar nicht mehr auf mein Warenwirtschaftssystem zugreifen. Ich kann gar keine Rechnungen mehr versenden. Ich kann meine E-Mails nicht mehr abrufen. Dann kommt oft erst das Bewusstsein, wie viel eigentlich schon digital ist und was alles stillstehen kann im Falle eines Cyberangriffs. Und was man natürlich auch sehr oft hört tatsächlich ist, sind so die typischen Sätze wie, wir haben keine Zeit, kein Geld, keine Kapazität für so Dinge wie IT-Sicherheit. Und ich verstehe das auch, dass bei Unternehmen schwierig ist, nochmal ein neues Thema mit auf die Agenda zu werfen. Man muss aber ganz klar sagen, dass es nicht direkt perfekt laufen muss. Ich muss nicht von heute auf morgen das perfekte einbruchssichere, also digital einbruchssichere Unternehmen herzaubern, sondern man kann kleine Schritte gehen, die auch finanziell nicht so aufwendig sind, um sich schon so sicher zu gestalten, dass man für Cyberkriminelle unattraktiv wird.
Die dann auch direkt einfach einen großen Impact direkt haben, ohne dass ich viel Aufwand betreiben muss.
Exakt. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit den Fahrrädern in irgendeiner Hauptstadt, wie zum Beispiel in Berlin. Da kommt jetzt ein Dieb und möchte zwei Fahrräder stehlen und sieht, eins ist sehr gut gesichert und eins ist weniger gut gesichert. Am Ende würde ich alle geknackt bekommen mit dem richtigen Bolzenschneider. Die Frage ist nur, wie schnell geht's und wie auffällig ist es? Mhm. Und dann nehme ich am Ende eben das, wo eben nur sehr schlecht gesichert ist. Das heißt, es geht weniger darum, ein perfekt gesichertes Unternehmen herzustellen, sondern einfach nur auch quasi sich als Unternehmen unattraktiv für solche Angriffe zu machen, indem ich IT-Sicherheit mit auf dem Schirm habe.
Also du hast es gerade quasi schon gesagt, viele Betriebe sagen, wir sind doch viel zu klein, um gehackt zu werden. Warum, sagst du, stimmt dieses Narrativ heute nicht mehr? Und was hat sich da auch ganz genau in den letzten Jahren verändert, dass gerade kleine Unternehmen auch so stark betroffen sind tatsächlich?
Also ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass das Narrativ mal gestimmt hat und dass das immer noch in den Köpfen festsitzt und unser mediales Bild, das wir wahrnehmen, verzerrt ein bisschen auch die Sachlage, denn natürlich schaffen es vor allem öffentliche Institutionen und große Unternehmen in die Medien, wenn sie gehackt werden. Das interessiert uns natürlich alle. Es ist immer wieder, es sind gute Schockmedien zu wissen, sind irgendwo in ein Krankenhaus gehackt oder in eine Universität. Und so ist unser Bild ein bisschen verfälscht, weil wir davon ausgehen, dass es vor allem große Institutionen erwischt. Aber die Wahrheit ist auch, dass die Art von digitalen Angriffen, Cyberangriffen, wie wir sie heute kennen, mehr und mehr werden und dass große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sich auch immer besser zu schützen wissen und die angreifende Seite sehr genau weiß, dass kleine Unternehmen eben oft schlecht geschützt sind. Und durch die technischen Errungenschaften, die wir heute haben, können Angreifer massenhafte automatisierte Angriffe starten und somit lohnt sich auch quasi diese Masse an erfolgreichen Angriffen auf kleine Betriebe, um quasi genauso viel Geld herauszupressen wie aus großen Institutionen. Und so haben wir in der IT-Sicherheit gemerkt, dass sich die letzten Jahre das Bild ganz klar gewandelt hat, dass vor allem kleine Unternehmen bis hin zu kleinsten Unternehmen angegriffen werden und eben nicht mehr die großen Fische. Das ist ganz klar die Realität heute.
Wenn wir das jetzt noch mal ganz konkret machen, also was passiert realistisch, wenn ein kleines Unternehmen ganz plötzlich keinen Zugriff mehr auf Daten hat, auf Rechnungen oder auf Kundendaten?
Also falls es sich tatsächlich um einen Hacking-Angriff handelt, es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, weswegen man plötzlich keinen Zugriff mehr auf die Daten hat. Das kann ja am Ende auch der Laptop sein, der vom Schrank gefallen ist. Aber falls es sich um den Hacking-Angriff, über den wir heute reden, handelt, kann ein schlecht vorbereitetes Unternehmen in der Regel für mindestens Wochen bis Monate eigentlich nicht mehr mit dem gewohnten IT-System arbeiten. Und das bedeutet bei so einem Hacking-Angriff eben nicht nur, dass man keinen Zugriff mehr auf seine Rechnungen oder Kundschaftsdaten hat, sondern wirklich auch, dass die kompletten Mailprogramme nicht funktionieren. Das Telefon, wie schon gesagt, wenn es quasi über Voice-over-IP läuft, nicht mehr funktioniert. Die PCs so nicht mehr gangbar sind, wie wir es eigentlich kennen. Vielleicht die Unternehmenswebseite nicht mehr aufrufbar ist. Die Rechnungsdaten fehlen und so weiter. Das heißt, das Unternehmen, so wie man damit arbeitet, steht von heute auf morgen komplett still. Und das ist eigentlich erst dann der Anfang oder die Spitze des Eisbergs, denn bis man dann herausgefunden hat, dass das Unternehmen still steht, dass man eben nicht mehr auf diese Daten zugreifen kann, dann geht eigentlich erst die Arbeit los, dass man oft das komplette IT-System neu aufsetzen muss, um auch wirklich auszuschließen, dass infizierte Dateien nicht im System zurückbleiben. Denn dieser Hacking-Angriff, der versucht ja wirklich alle Unternehmensstrukturen zu infizieren. Das heißt, es geht nicht nur um eine Software, die man am Ende deinstallieren muss oder ähnliches, sondern in der Regel muss man das komplette System zurücksetzen. Und das kostet immens viel Geld und auch viel Zeit. Und auch hier gibt es Studien, die sagen, dass die durchschnittliche Schadenshöhe für kleine und mittelständische Unternehmen dann je nach Unternehmensgröße im Schnitt bei 90.000 € liegen, aber natürlich je nach Größe auch mal schnell über die 100.000 € gehen. Und das kann für viele Unternehmen absolut existenzgefährdend sein, wenn man dann für Monate stillsteht und eben nicht mehr auf seine Lieferketten und so weiter zugreifen kann.
Ja, dann lass uns doch nochmal über die Angriffe an sich sprechen, die in der Praxis dann auch wirklich relevant sind. Am besten machen wir das ganz einfach. Also, was sind die zwei häufigsten Angriffsszenarien, die du bei kleinen und mittleren Unternehmen siehst? Und vielleicht kannst du auch einmal ganz kurz erklären, wie die so typischerweise ablaufen.
Also was wir natürlich vor allem sehen und alle von uns auch kennen, sind die Angriffe via E-Mail. Das sind die sogenannten Phishing-Mails, nennen wir das. Manchmal wird das auch als Spam-E-Mail bezeichnet, wenn sie sehr viel kommt. Und es ist heute so, dass 94% aller Schadsoftware tatsächlich via E-Mail übertragen wird. Wir kennen das alles. Wir bekommen eine E-Mail, die ist sehr gut so aufgebaut, wie eine andere Unternehmens-E-Mail aussehen würde. Es wird mit sozialer Manipulation gearbeitet. Das heißt, es wird vielleicht ein Gespräch aufgebaut. Man gibt sich als Chef eines anderen Unternehmens aus oder als Kollegin oder als Kollege. Es ist ein Link in dieser E-Mail drin, die dann zu einer nachgebauten Webseite beispielsweise führt, wo man dazu aufgefordert wird, Kontoname und Passwort einzugeben. Oder ich habe einen Anhang an dieser E-Mail, der quasi schon mit einer Schadsoftware versehen ist. Und so kommt dann quasi Schadsoftware auf den PC oder ich gebe meinen Kontoname und Passwort weg und Angreifer kommen auf den PC. Das heißt, der Angriff via E-Mail ist tatsächlich immer noch der Hauptangriff, wie Kriminelle in das System kommen. Und der zweite große Angriff, der kommt dann eigentlich meistens quasi im Anschluss. Und zwar ist das die Verschlüsselung der Unternehmensdaten. Wir nennen das sogenannte Ransomware-Angriffe. Das heißt, durch die Schadsoftware, die in das Unternehmen geschleust wird, beispielsweise mit einem E-Mail-Anhang, wird dann das komplette Unternehmen verschlüsselt. Das heißt, alle Daten in dem Unternehmen werden unbrauchbar gemacht, indem sie verschlüsselt werden, kodiert werden. Und was die Kriminellen dann machen, ist, sie erpressen Lösegeld. Das heißt, ich weiß, ich kann nicht mehr mit meinen Daten arbeiten, denn die sind verschlüsselt. Das wissen die Hacker auch. Und die erpressen dann Lösegeld von mir mit quasi dem Angebot, die Daten wieder zu entschlüsseln. Das sind die sogenannten Ransomware-Angriffe. Und das ist tatsächlich die Haupt-Cyberbedrohung, mit der wir uns tagtäglich auseinandersetzen müssen, auch bei Kleinstunternehmen. Und das ist auch laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die größte Cyberbedrohung, Stand jetzt auf der ganzen Welt. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn man sich da vielleicht nochmal um den Bogen zu vorher zu schlagen, wenn man sich jetzt irgendwie als Unternehmen denkt, was hier irgendwie Hacker kommen und verschlüsseln meine Unternehmensdaten und erpressen dann Lösegeld, dafür bin ich ja viel zu klein, dann muss ich an der Stelle mal sagen, es ist tatsächlich ja eine Schattenwirtschaft. Das heißt, die Kriminellen, die Cyberkriminellen, befinden sich schon in der Regel Monate in dem Unternehmenssystem, bevor sie überhaupt diesen Angriff starten und wissen dann auch schon lange über die Finanzen dieses Unternehmens Bescheid. Das heißt, die können sehr gut sagen, was sie für eine Lösegeldsumme erpressen, die richtig wehtut, aber die Unternehmen meistens dann noch zahlen werden. Also da werden nicht irgendwie 500.000 Euro verlangt oder so, sondern die wissen genau, was wird das Unternehmen wahrscheinlich zahlen, um schnell wieder gangbar zu werden.
Viele Angriffe beginnen ja mit ganz alltäglichen Situationen, hast du ja gerade schon erklärt, ne? Also mit E-Mails, Anhängen, vermeintlichen Rechnungen. Vielleicht kannst du nochmal erklären, warum ist ausgerechnet der Mensch gleichzeitig das größte Einfallstor, aber auch der wichtigste Schutzfaktor an der Stelle?
Ja, es ist sehr gut gesagt, weil es zieht tatsächlich genau beides. Es ist sowohl Risiko als auch Schutz. Wir hatten es eben gerade davon, dass der allergrößte Teil von Schadsoftware eben via E-Mail übertragen wird und wir haben inzwischen sehr gute Spam-Filter, nennen wir das ja quasi, die schon die meisten dieser gefakten E-Mails, nenne ich es jetzt mal, aussortieren, aber eben nicht alle. Und bei der Masse an E-Mail-Angriffen, die gefahren wird, ist es quasi tatsächlich so, dass meistens das menschliche Versagen dann zu den erfolgreichen Cyberangriffen führt. Und da muss man sich auch ganz klar machen, dass das nicht unbedingt immer was zu tun hat mit dem Bewusstsein aller Mitarbeitenden, dass jetzt solche E-Mails existieren, sondern das kann sehr schnell passieren in einem unbewussten Moment. Und ich bringe da auch immer das Beispiel, ich setze mich ja wirklich jeden Tag mit dieser Materie auseinander, aber wenn ich einen richtig langen Tag auf Arbeit habe und vielleicht irgendwie gerade eh schon irgendwie viel los ist und ich mit dem Kopf nicht ganz da bin und es käme irgendwie kurz vor Feierabend, wo ich gerade gehen möchte, eine richtig gut gemachte Phishing-E-Mail, dann könnte das auch mir passieren, dass ich auf diesen Link klicke oder auf diesen Anhang. Das heißt, man muss sich ganz klar machen, dass es immer passieren kann und dass eben das menschliche Versagen dahinter steckt, dass solche Cyberangriffe sehr oft erfolgreich sind. Ja. Und auch, wie gesagt, unsere Spam-Filter sind nicht allwissend. Und infolgedessen sind eben gut geschulte Mitarbeitende ein nicht wegzudenkender Schutzfaktor. Also regelmäßig geschulte Mitarbeitende, die über das Thema miteinander sprechen, die persönliche Rücksprachen halten bei Verdachtsfällen, also das typische Vier-Augen-Prinzip, wenn ich die E-Mail oder die Rechnung nicht erwartet habe, wenn mir schon irgendwas komisch vorkommt, lieber nochmal zum Telefonhörer greifen und hinterher telefonieren, sich einmal absichern, das kann tatsächlich dann das Unternehmen am Ende retten.
Künstliche Intelligenz spielt ja auch im Bereich Cybersecurity eine immer größere Rolle, ne? Auf der einen Seite gibt es immer professionellere Phishing-Mails und täuschend und echte Nachrichten, wie du ja auch beschrieben hast. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer bessere Spam-Filter und neue Schutzmechanismen. Wie verändert KI die Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen und wo kann sie auch in ganz kleinen Betrieben ganz konkret helfen, sicherer zu werden?
Ja, du hast die beiden allergrößten Faktoren tatsächlich schon direkt genannt. Also was wir beobachten, eben durch die Hilfe von KI, ist, dass die Qualität dieser Phishing-E-Mails immer besser wird. Vielleicht kennen das viele der Zuhörerinnen und Zuhörer noch, dass es oft Phishing-E-Mails gab, die voller Rechtschreibfehler waren, die vielleicht irgendwie gar nicht die typische Unternehmenssprache verwendet haben und so weiter und so fort. Das konnte man sehr schnell erkennen. Und das gibt es heute fast gar nicht mehr oder sehr, sehr selten. In der Regel sind Phishing-E-Mails heute ohne Rechtschreibfehler. Sie nehmen den passenden Unternehmenssprech schon zugeschnitten, vielleicht sogar auf das Unternehmen, das angegriffen wird. Und man kann das ja natürlich noch auf die Spitze treiben und absolut individualisieren. Also ich kann mir heute über die Geschäftsführung alles auf Social Media herausfinden und dann eine wunderschön geschriebene Phishing-E-Mail mit KI erstellen, die explizit die Geschäftsführung anschreibt mit allem, was so die Geschäftsführung wissen muss und das quasi so echt faken durch KI, dass diese Angriffe sehr, sehr gut gemacht werden. Die andere große Gefahr ist tatsächlich, dass solche Cyberangriffe durch die Unterstützung von KI heute ohne große Expertise, also ohne große Tech-Expertise, massenhaft automatisiert durchführbar sind. Das heißt, sehr schnell kann man sich mit der Hilfe von KI Programme basteln, die eben Dinge verschlüsseln oder auch Viren basteln, die man versenden kann. Das heißt, wir haben auch einfach einen Zuwachs an Kriminellen, die sich mit Hilfe von KI Zugang zu dieser Expertise verschaffen. Und am Ende, ich habe es auch schon einmal kurz erwähnt, ist Cyberkriminalität einfach nur eine Schattenwirtschaft, so wie wir hier auch arbeiten und heute den Podcast aufnehmen. Da hilft KI einfach im Arbeitsalltag. Ich kann sehr schnell mit KI einfach bessere Entwürfe schreiben oder mir Arbeitsschritte erleichtern und so weiter und so fort. Und auf der Gegenseite, auf der anderen Seite der Medaille ist es eben so, dass KI sehr gut darin ist, große Datenmengen auszuwerten und Muster zu erkennen. Und infolgedessen werden unsere Spam-Filter beispielsweise immer besser auch durch KI unterstützt. Das heißt, wie in jeder Technologie, es gibt zwei Seiten der Medaille. Und da ist auch immer ganz wichtig, dass man dann keine Angst vor dieser neuen technologischen Entwicklung hat, sondern dass man eben sich auch Gedanken machen muss, wie man diese gut nutzen kann.
Ja, ist quasi Fluch und Segen zugleich.
So wie so oft mit neuen
Ja,
Technologien, genau.
auf jeden Fall. Lass uns zum Schluss noch mal ganz praktisch werden. Also viele Unternehmen fühlen sich ja beim Thema IT-Sicherheit überfordert, weil sie denken, sie müssten direkt alles perfekt machen. Wenn du jetzt das Thema in drei greifbare Bereiche clustern müsstest, also sagen wir mal Mensch, Tools und Organisation, was sind jeweils die wichtigsten Punkte, mit denen kleine und mittlere Unternehmen starten sollten?
Also wenn wir beim Bereich Mensch anfangen, dann auf jeden Fall das Bewusstsein in der Geschäftsführung schärfen. Wir haben sehr, sehr oft den Fall, dass eigentlich die Mitarbeitenden oder die Leute, die sich mit IT auskennen, schon lange wissen, wo die Lücken sind oder dass irgendwas nicht gut funktioniert. Die Geschäftsführung sich aber salopp gesagt nicht für IT-Sicherheit interessiert oder das eben nicht auf der Prio-Liste hat. Das heißt, wir brauchen ganz klar das Bewusstsein in der Geschäftsführung. Sonst macht das keinen Sinn. Es kann sehr oft eben nur top-down funktionieren in den Unternehmensstrukturen, die wir kennen. Und wenn das geschafft ist, dann geht es wirklich darum, auch die Mitarbeitenden zu schulen und für das Thema IT-Sicherheit zu sensibilisieren. Auch dass es Alltagsthema wird. Ich sage da mal das Beispiel: In jedem holzverarbeitenden Betrieb wissen alle, wo der Feuerlöscher steht. So, weil die ganz genau wissen, wenn es jetzt irgendwie zu einem Brand kommt, dann ist es gegebenenfalls vorbei mit dem Unternehmen. Und eine Art von gleicher Priorisierung braucht einen IT-Angriff auf. Also es passieren so viele IT-Angriffe, dass man ganz klar sich Gedanken darüber machen muss, wie gehen wir vor, wenn sowas passiert, wissen alle Bescheid. Und dazu gehört auch, wenn wir bei dem Faktor Mensch sind, eine fehlerfreundliche Kultur im Unternehmen. Ich habe es vorher schon, als wir über die Phishing-E-Mails gesprochen haben, erwähnt. Auch mir könnte das passieren, der sich tagtäglich mit dem Thema auseinandersetzt, auf so eine E-Mail zu klicken. Und ich weiß aber, ich kann dann zu meinem Chef gehen oder zu unserer IT-Abteilung gehen und sagen, mir ist das jetzt passiert, was müssen wir jetzt machen, ohne dass ich mich vor Konsequenzen fürchten muss. Das heißt, wenn die Unternehmenskultur schon so ist, dass die Leute nicht sagen, wenn was passiert, dann ist es eh schwierig, ne? Und dann sind die Angreifer schon im Unternehmen. Wenn wir jetzt über Tools sprechen, wirklich konkrete Tools, die man nutzen kann, dann sage ich an der Stelle immer den Passwortmanager. Wir müssen inzwischen für so viele Accounts uns Passwörter merken, dass wir sehr schnell immer in die gleichen, sehr einfachen Passwörter rutschen, um uns das merken zu können. Ein Passwortmanager kann sowas vereinfachen, da können wir später auch noch genauer drüber sprechen. Und dann die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist ein sehr wichtiges Tool. Wir kennen das alle vom Online-Banking. Ich melde mich irgendwo an, muss noch mal ganz kurz mein Handy zücken und noch eine TAN eingeben. Das ist erstmal nervig, aber es hilft tatsächlich, wenn quasi Angreifende dann das Passwort schon kennen, dann scheitern die an der Zwei-Faktor-Authentifizierung, weil sie eben das Handy nicht zur Hand haben. Das heißt, das ist auch ein Tool, das sehr einfach einzurichten ist und wirklich weiterhilft. Und wenn wir dann noch über diese Organisationsstrukturen reden, dann finde ich es immer sehr, sehr wichtig, ich habe es schon kurz erwähnt, dass alle Bescheid wissen im Unternehmen, wie vorzugehen ist, wenn so ein IT-Vorfall eintritt. Das heißt, es braucht ganz klar vergebene Verantwortlichkeiten. Es braucht Meldeketten. Ich muss als Mitarbeiter überhaupt wissen, wohin ich mich melden darf, an wen ich mich wenden kann, an wen ich mich wende, wenn die Person, wo ich mich eigentlich hinwenden möchte, zum Beispiel im Urlaub ist. Also was sind Vertretungen? Und dass da auch Routinen festgelegt werden. Also es muss eine Person sein, die ist zuständig für die Updates, dass immer alle Maschinen und Softwares auf dem neuesten Stand sind. Es muss eine Person geben, die ist zuständig für die Backups, für die Datensicherungen, die die regelmäßig macht und auch testet. Das sind, würde ich sagen, so die drei großen Bereiche: Mensch, Tools und Organisation, die damit gedacht werden sollten.
Okay. Und noch eine letzte Frage. Wenn ein Betrieb nach dieser Folge nur eine einzige Sache angeht und morgen ein Stück sicherer sein möchte, was sollte dieser Betrieb tun?
den Passwortmanager installieren. Das passt sehr gut, weil wir es ja ganz kurz schon erwähnt haben.
Ja.
Das beliebteste Passwort in Deutschland ist nach wie vor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Aber es ist wahr, das ist das beliebteste Passwort. Und es ist ja nicht so, dass auf Platz 2 dieser Beliebtheitsliste dann ein gutes Passwort kommt, sondern es geht ja genauso weiter. Dann ist es 1 bis 10, 1 bis 6. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt wirklich versuchen möchte, in ein Unternehmen reinzukommen und nicht nur die ersten 10 beliebtesten Passwörter, sondern die ersten 20.000 ausprobiere, dann ist die Chance, dass ich da reinkomme, schon relativ hoch. Das heißt, wenn man sich schützen möchte, braucht man gute Passwörter. Gute Passwörter sollten 16 Stellen haben, Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Zahlen, eine randomisierte, also eine zufällige Reihenfolge, nicht irgendwelche Eselsbrücken oder sowas. Also wirklich genau das, was man sich auf keinen Fall merken kann. Und das für jeden Account ein eigenes Passwort.
Ja.
So.
Und das geht ja dann auch nur mit dem Passwortmanager.
Das geht nur noch mit einem Passwortmanager. Und für alle, die jetzt noch nie von einem Passwortmanager gehört haben, ein Passwortmanager ist im Prinzip ein Tool. Das kann man sich vorstellen wie ein Tresor, in dem all diese Passwörter, die ich mir nicht merken kann, gespeichert werden. Und ich kann auf diesen Tresor zugreifen mit einem großen Masterpasswort. Das sollte dann möglichst kompliziert sein und das muss ich mir merken. Da komme ich nicht drum rum, aber ich muss mir eben nur noch eins merken und habe dann Zugriff auf all die anderen. Und das gibt es kostenfrei. Das gibt es für einen überschaubaren Preis. Das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik hat zum Beispiel Passwortmanager getestet und kürzlich auch einen Bericht dazu veröffentlicht. Das kann man sich mal durchlesen und sich für einen entscheiden. Es ist natürlich ein gewisser Aufwand, das jetzt in dem Unternehmen einzuführen. Aber wenn ich eine Sache mache, um morgen ein Stück sicherer zu sein, dann wäre es genau das. Denn das ist das Haupteinfallstor, sind nach wie vor schlechte Passwörter.
Simon, danke für deine klaren Einblicke und vor allem auch die beruhigende Botschaft, Cybersecurity muss nicht perfekt sein, sie muss einfach nur anfangen.
Genau, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Und wie du sagst, es muss nicht perfekt sein, man muss einfach nur anfangen. Und man kann es auch gut anfangen mit wenig Geld. Und jeder Schritt, den man macht, ist der richtige in Sachen Sicherheit.
Was ich heute mitnehme: IT-Sicherheit ist kein Technikprojekt. Sie ist ein Thema für Geschäftsführung, für Mitarbeitende und für den gesamten Betriebsalltag. Und oft reichen schon kleine Schritte aus, um ein Unternehmen deutlich unattraktiver für Angriffe zu machen. Das Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke unterstützt Sie kostenfrei, anbieterneutral und praxisnah bei Ihren Digitalisierungsvorhaben. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gern an geschäftsstelle@wertnetzwerke.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Alle Infos und Veranstaltungen finden Sie auf wertnetzwerke.de und in unseren Shownotes. Das Mittelstand-Digitalzentrum Wertnetzwerke gehört zu Mittelstand Digital. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Das Mittelstand Digital Netzwerk bietet mit den Mittelstand Digital Zentren und der Initiative IT-Sicherheit in der Wirtschaft umfassende Unterstützung bei der Digitalisierung. Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von konkreten Praxisbeispielen und passgenauen Anbietern, neutralen Angeboten zur Qualifikation und IT-Sicherheit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenfreie Nutzung der Angebote für Mittelstand Digital. Weitere Informationen finden Sie unter mittelstand-digital.de. Und noch ein persönlicher Hinweis zum Schluss. Hat Ihnen die Folge weitergeholfen? Dann nehmen Sie sich gerne einen kleinen Moment für eine 5-Sterne-Bewertung und abonnieren Sie den Podcast. Damit helfen Sie uns, noch mehr Unternehmen zu erreichen.